Herzlich willkommen zum NLP-Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein heutiger Gast ist Klaus Krochowiak. Klaus ist der Gründer der Creative NLP Academy. Er ist NLP-Lehrtrainer und NLP-Mastertrainer, halt je nach Verband. Er ist außerdem NLP-Lehrcoach und Autor zahlreicher Fachbücher. Ich nenne mal als Beispiel Framing 1 bis 4 für NLP-Trainer. Herzlich willkommen, Klaus.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, da zu sein.
Habe ich jetzt was Wichtiges vergessen, Klaus?
Nein.
Nein. Gut, Klaus, du weißt ja schon, ich stelle allen hier die Frage, also auch an dich erstmal die Frage, wann ist dir NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Das war 1988 ungefähr. Da hatte mich ein Freund, der eine Trainingsfirma in München hat, eingeladen für so eine Art Testwochenende mit einem NLP. Trainer, den er in Kanada kennengelernt hat, und den wollte er an Siemens vermieten, und er wusste aber nicht, kann man den ins Business schicken, und so hat er Leute aus dem Business eingeladen, unter anderem auch mich, und ich fand ihn von Anfang an sehr gut, aber was mich besonders beeindruckt hat, war Folgendes: Der hat einen Einleitungsvortrag gehalten. Und in diesem Einleitungsvortrag hat er auch was über Fastphobia erzählt. Und eine der Teilnehmerinnen meldete sich und sagt, kann man damit auch Höhenphobien wegmachen? Und er sagt, hast du eine? Und sie sagt, ja. Sagt er, wenn du die weghaben willst, komm mal nach vorne. Genau das hat sie auch gemacht. 10 Minuten später oder 5 Stunden war die Phobie weg. Wir sind alle auf das Dach des Hauses gegangen. Sie ist an den Rand gegangen und hatte keine phobische Reaktion. Und das hat mich derartig beeindruckt, dass ich gar nicht glauben wollte, dass das echt ist. Und dann habe ich sie gefragt, habt ihr das abgesprochen? Und ich hätte mir fast eine Schelle eingefangen, weil sie sich irgendwie beleidigt fühlte. Dann habe ich das geglaubt, dass es nicht abgesprochen war. Und habe den Trainer gefragt, wenn man NLP lernen will, wo kann man das am besten lernen? Und er sagte, wenn du Zeit und Geld hast, flieg doch nach San Diego, da sind Bänder und Kinder. Und da kannst du es am besten lernen. Ich sage, hast du eine Telefonnummer? Ja, hat er mir gegeben. Habe ich da angerufen. Und ganze kurze Zeit später war ich in San Diego, war Practitioner, Master, Trainer, Human Design Engineering und so weiter.
Cool. Klaus, und auch die zweite Frage an dich, die ich auch allen stelle. Was bedeutet denn NLP heute für dich?
NLP ist nach wie vor, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Für mich, von all den Methoden, die ich kenne, und ich kenne einige, die effektivste Methode, um das subjektive Erleben nachhaltig, schnell und nachhaltig zu verändern.
Und jetzt habe ich im Kopf, dass du ja im Moment nochmal was Neues angehst. Du schreibst ein Buch über NLP und die Kraft des Jetzt.
Ja, das stimmt.
Was erwartet mich denn in diesem Buch?
Ja, bevor ich dazu komme, würde ich das gerne in etwas größeren Kontext stellen.
Klar.
Also wenn man meine Veröffentlichung sich anschaut, dann begann das ja damit, dass ich als allererster ein Practitioner und ein Master-Handbuch geschrieben habe. Weil damals war es üblich, die einzelnen Institute hatten so Handouts, die waren mehr oder weniger gut. Aber es gab überhaupt kein öffentlich zugängliches Material für Practitioner und Master. Es gab natürlich die ganzen Bücher von Wendler und Grinder und Dills und so weiter. Aber es gab keine offiziell zugänglichen Unterlagen für Practitioner und Master. Habe ich das erstmal geschrieben. Der zweite große Ansatz war, dass ich mich mit speziellen Themen im NLP, zum Beispiel Fragetechnik, im Kontext mit anderen Methoden beschäftigt habe, weil mir war immer wichtig, in den Seminaren nicht den Eindruck zu erwecken, als wenn NLP die eierlegende Wollmilchsau ist. Es gibt immer noch andere Methoden, die in speziellen Aspekten besser sind und in vielen anderen eben auch nicht so gut sind.
Gib mir ein Beispiel.
Ich habe zum Beispiel das Buch Die Magie des Fragens geschrieben.
Ja.
Und zum Beispiel gibt es im NLP keine zirkulären Fragen. Mhm. Aber das finde ich eine nützliche Fragetechnik. Ich habe, wenn man die Arbeiten von Alice sich anguckt, wie man mit Glaubenssätzen arbeiten kann, auch da sind viele nützliche Techniken, die es so im NLP überhaupt nicht gibt. Und natürlich, was mir sehr wichtig ist, ist auch die Skriptanalyse. Ist in der Lage, das ganze Thema Glaubenssätze nochmal auf einem viel höheren Chunk-Level abzuhandeln, als wir das überhaupt im NLP machen. Wir sprechen immer von einzelnen Glaubenssätzen, aber nicht, wie die alle zusammenhängen und so eine Art Lebensentwurf gestalten. Und das ist in der Skriptanalyse der TA viel besser realisiert. Also das wären ein paar Beispiele, wo andere Methoden meiner Meinung nach besser sind oder Aspekte haben, die uns fehlen im NLP. Okay, nachdem ich mich also mit ein paar Spezialthemen beschäftigt habe und dann eben auch eine eigene Technik, nämlich die Diamond-Technik, veröffentlicht habe, kam sozusagen wieder, fehlte ja eigentlich noch das große Oeuvre zum Trainer, zur Trainerausbildung. Mhm. Und als ich damit angefangen habe, wurde das Projekt immer größer und immer größer. Ja, und dann wurden es irgendwann 4 Bände. Okay, und damit ist aber nach meinem Gefühl das ganze Thema, was ich über Hintergründe, Grundlagen, aber auch, sagen wir mal, Verbindung zu anderen Methoden, zur neurophysiologischen Forschung und so weiter, was ich dazu zu sagen habe, das ist jetzt fertig. Okay. Mhm. Dann hatte ich ja letztes Jahr einen Schlaganfall.
Ach so.
Ja, hatte ich. Im April. War nicht so schlimm. Also hätte schlimmer kommen können.
Ich wollte gerade sagen, man merkt aber nichts.
Naja, beim Laufen merke ich schon.
Ach so.
Aber meine kognitiven Fähigkeiten sind Gott sei Dank davon nicht beeinflusst. Mhm. Naja, jedenfalls war ich natürlich im Krankenhaus. Und im Krankenhaus habe ich mir mehr zufällig ein paar Videos vom Toller angesehen und habe einige der Übungen, die er da vorgeschlagen hat, gleich ausprobiert. Mhm. Hat gut funktioniert und hat mir wirklich geholfen, über einige Aspekte, persönliche Aspekte, die mit dem Schlaganfall zu tun hatten, besser hinwegzukommen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer ist mir geworden, dass zum Beispiel das ganze Zeitkonzept im NLP, im Timeline, hat jede Menge Techniken entwickelt, wie man mit vergangenen Traumatisierungen umgeht, wie man Zukunftsentwürfe, smarte Ziele und so weiter gestaltet. Aber mit der Frage des Jetzt, da gibt es nur die Frage, geht es in deinen Körper rein oder nicht? Also in time oder through time. Das war's. Mehr gibt es dazu nicht. Gleichzeitig ist aber klar, das Leben findet immer im Hier und Jetzt statt. Mhm. Auch wenn wir was erinnern oder planen, machen wir das im Hier und Jetzt. Also dachte ich, es ist eigentlich überfällig, dass wir mal das Thema Hier und Jetzt mit unter NLP-Gesichtspunkten sehen. Und dann habe ich mir für die verschiedenen Techniken wie Ankern, also Uptime-Anker wäre zum Beispiel eine Technik, wie man mehr um hier und jetzt sein kann. Aber auch was die Timeline-Arbeit angeht, habe ich mir einige Sachen überlegt, wie man Menschen unterstützen kann, mehr um hier und jetzt zu sein.
Gibst du mir auch da ein Beispiel aus deinem Hier und Jetzt im Rahmen von Timeline?
Ja, Der wesentliche Punkt ist, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich sozusagen in der Vergangenheit, bin ich in der Zukunft oder bin ich eher in irgendwelchen Theorien? Und dass ich den Leuten Techniken an die Hand gebe, mit denen sie erstmal beobachten, wie so eine Art Bilanz, wo bin ich eigentlich die meiste Zeit?
Mhm.
Und dass es dann so eine kleine Technik gibt, man fragt sich, weiß ich, 10-mal am Tag, wo bin ich gerade? Mit meinen Gedanken, mit meiner Aufmerksamkeit. Und wenn man feststellt, ich war gerade in der Vergangenheit, in der Zukunft oder in irgendeinem mehr theoretischen Vorstellungsraum, dass man sich dann selbst wieder in die Gegenwart zurückholt und gleichzeitig, und das ist auch sehr wichtig, hat die Gegenwart sozusagen verschiedene Stufen nach meiner Meinung. Die erste Stufe ist die des sinnlich Konkreten. Was sehe ich gerade, was höre ich gerade, was fühle ich gerade? Aber streng genommen ist das ja nur der Inhalt des Hier und Jetzt. Und der kann ja ständig ändern. Wenn ich im anderen Raum bin, mit anderen Menschen zusammen, hat das Hier und Jetzt einen anderen Inhalt.
Mhm.
Das heißt, das Hier und Jetzt, und das wäre die eine Stufe darunter, wird durch meine Bewusstheit, durch meine Präsenz erzeugt. Und diese Präsenz, die überhaupt erst Hier und Jetzt möglich macht, ist erstmal ohne Inhalt. Da können natürlich ganz verschiedene Inhalte reinkommen. Aber man könnte sagen, streng genommen gibt es eigentlich nur ein Hier und Jetzt für jede Person. Nämlich da, wo sie gerade bewusst ist.
Wie kriege ich denn den Zugang zum Hier und Jetzt ohne Inhalt?
Natürlich überhaupt nicht.
Okay.
Aber das heißt ja nicht, dass sozusagen die Fähigkeit unseres Bewusstseins, sowas wie Gegenwärtigkeit zu erzeugen, die ist vor jedem Inhalt. Das ist sozusagen kantisch gesprochen die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es überhaupt in irgendeinem Hier und Jetzt Inhalt geben kann. Das ist meine Bewusstheit. Und das hat dann auch gleich zu dem nächsten Schritt geführt, nämlich, ich habe vor kurzem ein Seminar gemacht über den Bewusstseinsraum.
Mhm.
Und das ist unter therapietheoretischen Gesichtspunkten eben auch sehr wichtig, weil wenn man sich zum Beispiel so ein Buch ansieht wie die Transformation des Jetzt von Andreas,
mhm.
Die Transformation des Selbst, sorry, da wird das Selbst eben auch inhaltlich definiert. Also ich bin Mann, ich bin LP und so weiter. Ja? Der Witz ist aber der, angenommen, ich wäre nicht mehr ein LP-Trainer, wäre ich immer noch ich selbst. Das heißt, selbst wenn man alle möglichen Inhalte verändert oder verliert, weil man, weiß ich, angenommen, ich war früher sehr sportlich und durch den Schlaganfall bin ich es nicht mehr. Also ich bin, der Satz, ich bin sportlich, stimmt nicht mehr. Aber ich bin immer noch ich selbst. Das heißt, was für mich im NLP auch viel zu wenig thematisiert worden ist, ist, was ist die Qualität von Selbstheit, unabhängig von irgendwelchen Identifikationen mit dem Beruf, mit dem Geschlecht, mit Nationalität oder was auch immer. Und das gehört in diesen ganzen Komplex NLP und die Kraft des Jetzt dazu.
Und wenn du es jetzt nicht mehr an solchen Sachen festmachst, wie ich bin NLP-Trainer, ich bin ein Mann, ich bin sportlich, ich bin Lehrer oder was auch immer, woran machst du denn dann das Selbst fest?
Das Selbst kann man nur verstehen, als die Fähigkeit unseres Bewusstseins, sich auf sich selbst zu beziehen. Also mhm. auf diese Art Selbstreflexivität. Die ist der Kern des Bewusstseins oder des Selbst. Aber das Selbst als Ding gibt es nicht, weder im Gehirn noch sonst wo. Aber das Selbst als Identifikation ist eine Fehlthematisierung. Wenn ich mich mit etwas identifiziere, setzt das, die Selbstheit, also die Fähigkeit, das über mich selbst zu sagen, immer schon voraus. Das heißt, jede Identifikation ist sekundär und gleichzeitig mindestens potenziell die Quelle von Leid. Also wenn ich sage, also sagen wir mal, jemand sagt, identifiziert sich mit seiner Schönheit oder mit seiner Attraktivität. Jetzt setzt das Alter ein und die Attraktivität nimmt ab und so weiter. Und man weiß, dass Menschen, die sich damit sehr stark identifiziert haben, wenn sie älter wären, so schwere Probleme kriegen können, dass sie zum Beispiel suizidal wären. Oder jemand hat sich mit seinem Reichtum identifiziert, also ich bin Millionär oder was auch immer. Jetzt verliert er beim Börsencrash sein ganzes Geld. Und wir wissen, wenn das passiert, gibt es Leute, die springen aus dem Fenster, obwohl sie immer noch jede Menge Vermögenswerte haben. Aber sie sind eben nicht mehr so reich wie früher. Und dieser Verlust wird erlebt als Identitätsverlust. Oder jemand identifiziert sich, ich bin die Frau von X. Okay, und X trennt sich jetzt aber von ihr. Dann ist das für einige auch eine Art Identitätsverlust und bei einigen führt es eben dann zu Selbstmordgedanken oder zu Selbstmordversuchen. Das heißt, jede inhaltliche Identifikation verfehlt das Selbst prinzipiell und ist gefährlich.
Und wenn du jetzt sagst, NLP und die Kraft des Hier und Jetzt und du sprichst über dieses Selbst, was entwickelst du denn da, um, ich sag mal, so eine Art Heilung jetzt zu erfahren, dass ich nicht gleich aus dem Fenster springe, wenn er mich verlässt und damit meine Identität jetzt auf einmal weg ist?
Ja. Also erstmal geht es natürlich in den Seminaren darum, ganz klassisch NLP-mäßig limitierende Glaubenssätze, limitierende Aspekte des Selbstbildes aufzulösen. Mhm. Man sagt, ich bin nicht attraktiv, ich bin nicht liebenswert. Das ist ja das, was wir üblicherweise im NLP machen. Okay, das mache ich natürlich auch. Aber mehr und mehr lege ich Wert darauf, zu sagen, okay, wenn du jetzt sagst, ich bin liebenswert, dann bist du im Grunde genommen keinen Schritt weiter. Du hast den alten Satz, ich bin nicht liebenswert, nur negiert. Und wenn du wirklich glaubst, ich bin liebenswert, dann heißt das ganz streng genommen, jeder müsste dich lieben. Tut er aber nicht. Es gibt einige Leute, die mögen dich und andere eben nicht. Das heißt, jede dieser, also es geht auch in den Seminaren darum, dass jeder eine Beziehung zu sich selbst entwickelt, unabhängig von irgendwelchen positiven Identifikationen. Damit das aber möglich ist, müssen natürlich die traumatisierenden negativen Identifikationen erstmal aufgelöst werden. Solange man auf eine negative Weise mit sich selbst identifiziert ist, also ich bin nicht intelligent genug oder was auch immer, geht das sowieso nicht, weil die Traumatisierung viel zu groß ist. Aber wenn das aufgelöst ist, dann gibt es die Chance, dass jemand eine Beziehung zu sich selbst entwickeln kann, die nicht ausschließt, dass jemand Ich-Bin-Sätze sagt. Das wäre absurd. Natürlich kann man sagen, ich bin Deutscher, das ist einfach so, steht in meinem Personalausweis. Ich bin ein Mann, glaube ich jedenfalls. Und viele andere auch. Das heißt natürlich, und auch Sätze, ich habe Abitur, ich habe Diplom und so weiter. Ich habe die und die Trainerzertifikate. Das ist alles richtig. Aber das bin ich nicht. Und insofern geht es um diese doppelte Bewegung, negative Identifikation aufzulösen und die positiven Identifikationen als Eigenschaften, als Fähigkeiten zu behalten, ohne dass man dazu eine zu starke Identifikation entwickelt.
Und das heißt, wenn ich dann jetzt das als Fähigkeiten habe und nicht mehr als Identifikation, was bleibt dann als Selbst?
Das, was bei jedem als Selbst bleibt. Das, was man schlicht und ergreifend die Lehre der Beziehung des Bewusstseins zu sich selbst bezeichnen könnte. Weil, um zu verstehen, wie Bewusstheit funktioniert, muss man sich als allererstes klar machen, normalerweise hat jeder bewusste Akt eine Art Differenz zwischen dem, der sich etwas bewusst ist und wovon er sich bewusst ist. Also ich sehe dich jetzt hier im Bildschirm. Ich höre die Geräusche von draußen. Ich spüre mein Gewicht offen und so weiter. Das heißt, es gibt ein Ich, was wahrnimmt und etwas, was wahrgenommen oder erkannt wird. Okay. Und diese kognitive Relation zwischen einem Selbst und dem Erkenntnisgegen oder Wahrnehmungsgegenstand, was passiert mit der, wenn sich das auf sich selbst bezieht? Also wenn sich das Bewusstsein auf sich selbst bezieht, dann gibt es keine Differenz mehr zwischen Erkanntem und Erkennenden. Und das hat zur Folge, dass man darüber inhaltlich überhaupt nichts sagen. Man kann es in der Meditation, aber auch mit bestimmten Hypnotechniken, kann man eine Erfahrung davon vermitteln, wie sich das anfühlt. Und in vielen der Seminare, die ich in letzter Zeit gemacht habe, war es so, dass die Leute fast kleine Satori, also fast so Mini-Erleuchtungserlebnisse hatten, wo sie den Eindruck hatten, ich bin eins mit allem und so weiter.
Das,
wo sich so ein großer innerer Frieden eingestellt hat, eine große innere Ruhe. Aber das hat alles keine inhaltliche Qualität.
Also mich erinnert es gerade an diesen neuen Ganzheitsprozess von der Connie Ray Andreas.
Also von dem habe ich gestern zum ersten Mal gehört und er wurde auch mit mir gemacht. Und ich war ein bisschen enttäuscht davon, A, von den Ergebnissen, aber vor allen Dingen von der logischen Struktur. Weil soweit ich das, wie gesagt, ich habe da noch nichts gelesen, also ich habe es nur, jemanden mir gemacht. Das geht ja immer darum, dass sich ein Ich das andere beobachtet und das soll ja irgendwo sein. Und dass dieser Iterationsprozess hat den Nachteil, dass er logisch gesehen gar kein Ende hat. Du könntest beim vierten oder fünften Ich immer noch sagen, und wer beobachtet das Ich? Und damit die Iteration, und das ist in der Philosophie spätestens seit Fichte bekannt, führt keinen Schritt weiter, wenn es darum geht, die Selbstheit des Selbst zu verstehen. Weil das führt nur in eine schlechte Unendlichkeit. Das Ich beobachtet das Ich und dann gibt es ein Ich, was das Ich beobachtet, was das Ich und so weiter. Ja. Damit kommt man aber der eigentümlichen Struktur der Selbstreferenz eben nicht näher, sondern man verschiebt sozusagen die Differenz zwischen Beobachter und Beobachteten ins Unendliche. Und da man faktisch keine unendliche Therapie machen kann, hört man dann irgendwann auf. Ja, okay, aber das ist immer mehr oder weniger willkürlich, wann man da aufhört. Man kann immer noch einen Zahn zulegen.
Also für mich, ich habe das auch erfahren und erlebt, es fühlte sich zumindest sehr stimmig an. Also es kam für mich auch, deswegen kam ich jetzt drauf, dieser Erfahrung von Erleuchtung, was du gerade sagtest, du hast einen anderen Begriff verwendet, aber so sehr, sehr nahe, dann frage ich dich jetzt umgekehrt, gut, wie kriegen die Leute in deinen Seminaren es denn?
Ja, weil sozusagen, also ich habe verschiedene Übungen, die ich mit denen mache, Und da geht es nicht darum, diese Iteration zu machen, sondern den Bewusstseinsraum leer zu machen, aber dabei bewusst zu bleiben. Und wenn der Bewusstseinsraum leer ist und du schläfst nicht, dann hast du einen erfahrungsmäßigen Zugang, was es heißt, sich seiner selbst bewusst zu sein und nicht sich etwas anderem bewusst zu sein. Also ich bin mir bewusst, dass ich jetzt mit dir spreche. Aber das ist eben was anderes, als sich seiner selbst bewusst zu sein. Und sich seiner selbst bewusst zu sein, kann man nicht dadurch erreichen, dass man die interne Beobachterfunktion beliebig iteriert. Weil die jeweils letzte Stufe, die ist sozusagen das aktive Subjekt. Aber es kann als aktives Subjekt überhaupt nicht thematisiert werden. Um es zu thematisieren, musst du noch eine Stufe höher gehen und dann ist das vorige Subjekt praktisch das Beobachtete. Das heißt, das Subjekt als Subjekt kommt überhaupt nie in den Blick, sondern immer nur das Subjekt als Objekt, nämlich der jeweils aktualisierten Ich-Funktion.
Und wie stelle ich mir das vor, in die Leere zu führen?
Zum Beispiel, ich habe eine Klangschale, die schlage ich an und ich bitte die Leute, den Klang zu lauschen. Und wenn der Klang aufhört, mit ihrer Aufmerksamkeit beim Auditiven zu bleiben. Aber es ist ja gar nichts mehr zu hören. Das heißt, der Ton, dadurch, dass er verklingt, führt die Leute automatisch in die Leere. Eine andere Technik wäre zum Beispiel, ich frage die Leute, die sollen zu sich selber Augen zumachen und sagen, ich bin noch mal gespannt, welcher Gedanke als nächster kommt. Und dann ist es häufig so, dass 5 bis 10 Sekunden gar kein Gedanke kommt. Bei manchen Leuten dauert es nur 1 Sekunde, muss man dazu sagen. Aber egal. Das ist jedenfalls eine Zeit, wo sie bewusst sind und es ist kein Gedanke im Kopf. Ja, was ist denn dann da? Reine Bewusstheit. Sie beobachten, aber es ist noch gar nicht zu Beobachtendes da. Ja? Das wären zum Beispiel 2 Techniken, wie man Teilnehmer unterstützen kann, auf eine unspektakuläre Art, würde ich sagen, in die Leere zu gehen. Und wenn sie da aber etwas länger verharren, macht das was mit ihnen. Also es ist nicht so, ja, da ist ja nichts los. Ja, das stimmt, da ist nichts los. Aber gerade die Tatsache, dass da nichts los ist, hat tiefgreifende Veränderungsprozesse zur Folge. Und das meine ich nicht, sondern das ist das, was die Leute mir rückmelden.
Kannst du mir auch dafür noch ein Beispiel geben, wenn du sagst, dass was die Leute dir rückmelden, welche Erfahrungen sie dadurch gemacht haben?
Ja. Also erstmal kann man, also das Erste und Wichtigste ist ein Gefühl von innerer Ruhe und ganz bei sich sein. Und das Zweite wäre eher sowas wie Friedlichkeit. Also der Tumult, das ständige sich Sorgen machen und so weiter, tritt in den Hintergrund. Das heißt nicht, dass die Leute nicht Zukunftsplanung machen können, sich um die Sachen kümmern müssen, um die sich halt jeder kümmern muss. Aber das nimmt nicht mehr so viel Raum oder so viel Bedeutung in ihrem Leben ein. Sie machen, was zu tun ist, aber sie ruhen mehr in sich selbst.
Das klingt attraktiv.
Ja.
Ja, das finde ich hochspannend. Das heißt, wenn du dieses Buch dann geschrieben hast, habe ich denn da ähnlich wie jetzt im Practitioner oder im Masterhandbuch konkrete Übungen, wie ich da reinkomme?
Ja, ja. Also das ist so aufgebaut. Du hast ein Kapitel, meinetwegen Pacing. Dann wird die Theorie beschrieben, dann gibt es eine Übung. Dann hast du meinetwegen Anker, die Theorie, und dann eine Übung oder mehrere. Das heißt, und es gibt jede Menge Übungen.
Okay, und die sind alle immer mit diesem Fokus, jetzt Pacing zum Beispiel, also mich auf den anderen einstellen, wie ich auf über mehr ins Hier und Jetzt komme beim Pacen.
Ja, aber beim Pacen gibt es noch einen ganz speziellen Aspekt. Mhm. Im NLP wird ja primär verstanden als Angleichung des Ausdrucksverhaltens.
Ja.
In ähnliche Sprechgeschwindigkeit und so weiter. Dagegen spricht doch überhaupt nichts. Aber damit pace ich nicht das Selbst des anderen.
Nee.
Sondern eben sein Ausdrucksverhalten. Okay. Aber jeder, mit dem ich gesprochen habe, der schon lange, lange Therapie macht, kennt Momente, wo die Differenz zwischen dem anderen und mir beginnt, sich auf eine eigentümliche Art aufzulösen. Und dafür habe ich eine schöne Erklärung von einem deutschen Physiker, Schrödinger. Mhm. Der hat mal gesagt, Bewusstsein gibt es nur im Singular. Das heißt, du hast den Eindruck, du hast dein Bewusstsein, ich habe den Eindruck, ich habe ein Bewusstsein, ist ja auch so. Okay. Aber was er damit sagen will, ist, dass dein und mein Bewusstsein nur Ausstülpungen sozusagen des universellen Bewusstseins sind. Im Buddhismus würde man sagen, jedes Bewusstsein ist wie eine Welle im Ozean oder so. Das heißt, dieser Gedanke ist überhaupt nicht neu. Und die Idee beim Pacen jetzt wäre, was kann ich dafür tun, über diese limitierte Form des Pacens, wo ich das Ausdrucksverhalten des anderen pace oder meinetwegen jetzt auch komplexere kognitive Prozesse wie Metaprogramme oder so, was kann ich dafür tun, dass ich auf dieser Ebene, wo es zwischen uns als Bewusstheit oder als Bewusstsein gar keinen Unterschied gibt, was kann ich dafür tun, dass diese Art von Rapport zwischen uns entsteht? Und wenn der entsteht, ist Heilung oder Coaching viel, viel leichter.
Das leuchtet mir sofort ein, weil ich dann einen sehr viel unmittelbareren Draht nochmal zum anderen habe.
Genau. Mhm. Und außerdem hat das auch wirklich häufig zum Effekt, also ich sage manchmal so, bisschen spaßig, wenn du so laut denkst, kann ich zuhören. Aber es ist wirklich so, wenn ich in diesem tiefen Rapport bin, dass ich wirklich den Eindruck habe, ich kann die Gedanken des anderen hören. Und dann sagen die natürlich, ja, was denke ich denn gerade? Und dann sage ich das natürlich. Das ist der Stimmt.
Ja? Cool.
Das heißt, das ist nicht nur eine Einbildung von mir, und das habe ich schon hunderte von Male erlebt, dass ich jemandem gesagt habe, wenn du so laut denkst, kann ich mithören. Und sagt, ja, was denke ich denn gerade? Und dann sage ich es ihm, das stimmt, habe ich gerade gedacht. Na gut. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, ins Hier und Jetzt zu kommen, sondern je nachdem, was der thematische Schwerpunkt ist, Timeline oder jetzt Pacing und Rapport, was kann man unter dem Gesichtspunkt von Hier und Jetzt und selbst halt in das NLP einbringen, ohne dass man es mit irgendwas überfrachtet. Es ist immer noch NLP, aber es ist eine Perspektive, die bisher im NLP wenig bis gar nicht erregelt worden ist.
Mhm. Finde ich spannend. Jetzt hast du gesagt, Pacing auf einer ganz anderen Ebene als jetzt nur auf der Ausdrucksebene, und das stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Gib mir noch ein Beispiel, weil du sagtest, ankern und selbst.
Ich gebe dir ein anderes für Reframing.
Okay.
Also, ganz häufig wird von den Trainern als Einleitungsgeschichte für Reframing die Geschichte von Bauern Lee erzählt, die ja auch Bendler und Grinner in ihrem Reframing-Buch als Einleitung haben. Und streng genommen wird diese Geschichte ständig falsch interpretiert. Weil
warte mal, Klaus, erzähl sie kurz, weil es weiß ja nicht jeder die Geschichte.
Okay. Also die Geschichte geht so. In einem chinesischen Dorf hat ein armer Bauer, wie auch immer, einen weißen Hengst bekommen. Und das war damals ein Vermögen wert. Also haben natürlich die ganzen Dorfbewohner zu ihm gesagt, verkauf dir das Pferd, dann bist du reich und dann bist du alle sorgenlos. Und Li sagt, vielleicht. Hat er aber nicht gemacht. Eines Tages war der Hengst weg, der ist über den Zaun gesprungen, war weg. Und die Dorfbewohner kamen zum Li und sagten, ja, was für eine Katastrophe, hättest du ihn bloß verkauft und so weiter. Und Li sagt, vielleicht. Ein paar Tage später kommt der Hengst mit 3 Stuten wieder zurück. Und die Dorfbewohner kommen zum Li und sagen, Mann, was hast du für ein Glück. Jetzt hast du 4 Pferde, aber jetzt kannst du doch mal eins verkaufen. Und Li sagt, vielleicht. Macht er aber nicht. Stattdessen reitet sein Sohn die 3 Stuten zu und fällt bei einem dieser Versuche runter und bricht sich ein Bein. Dann kommen wieder die Dorfbewohner zu ihm und sagen, Li, hättest du doch bloß das Pferd verkauft. Jetzt hat dein Sohn sich das Bein gebrochen. Wer soll dir bei der Reisernte helfen? Und so weiter. Katastrophe. Und Li sagt, vielleicht. Ein paar Tage später kamen die Soldaten des Kaisers ins Dorf und haben alle jungen Männer mit zum Militär genommen. Nur den Sohn von Li nicht, der konnte ja gar nicht laufen, er hat ja ein gebrochenes Bein gehabt. Also kamen wieder die Dorfbewohner zum Li und sagten, was hast du für ein Glück, du bist der Einzige, der seinen Sohn hat. Und Li sagt, vielleicht. Okay, streng genommen hat das mit Reframing überhaupt nichts zu tun. Was Li ganz streng genommen macht, ist, er verweigert jede Bedeutungsgebung. Das ist das, was er macht. Hingegen Reframing bedeutet, dass ich eine Bedeutung durch eine andere ersetze.
Ja.
Das tut er aber gar nicht. Und das wäre sozusagen ein anderer Aspekt, mit Bedeutung umzugehen. Natürlich kann man einem Ereignis unterschiedliche Bedeutung geben. Man kann abhängig davon, in welchem Kontext ein Ereignis stattfindet, es unterschiedlich interpretieren, das ist alles richtig und daran wird sich auch überhaupt nichts ändern. Aber NLP ist streng genommen in eine Falle getappt, die in der Phänomenologie seit Husserl, also seit dem 19. Jahrhundert, könnte man sagen, 19. Jahrhundert, in der deutschen Philosophie eine große Rolle gespielt hat, nämlich Husserl hat gesagt, wir leben in einem Bedeutungshorizont. Und was er damit meint, ist, wir haben gar keine andere Chance, als alles, was um uns herum ist, mit Bedeutung zu versehen. Die asiatische Tradition ist seit 3000 Jahren ganz anderer Meinung. Die sagt, glücklich ist der, der weder dafür noch dagegen ist. Wie der Bauer Li. Das heißt, neben dem Reframing macht es Sinn, Deframing zu unterrichten. Und Deframing würde bedeuten, was passiert eigentlich, wenn ich die Dinge einfach als Tatsache zur Kenntnis nehme, ohne dass ich sofort dem eine Bedeutung gebe. Und im Beispiel von Li würde das bedeuten, zum Beispiel, ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein. Relativ zur Reisernte ist es schlecht und relativ dazu, nicht in Krieg zu müssen, ist gut. Aber das ändert nichts daran, dass es einfach nur ein gebrochenes Bein ist. Und dem kann man unterschiedliche Bedeutung geben, muss man aber nicht. Und was ist psychisch notwendig, um dem keine Bedeutung zu geben? Und auch dafür kann man viele, viele Übungen machen. Also zum Beispiel, was ich immer erzähle, als ich ein Junge war, gab es eine Situation, an die kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich kam morgens in die Küche und meine Mutter hatte echt schlechte Laune. Und ich habe gefragt, was ist denn los? Ja, hast du gesehen, was für ein Wetter ist? Ich sage, ja, es regnet. Ja, wie soll es mir da schon gehen? Ich sage, für mich regnet es auch, aber mir macht das nichts aus. Woraus sie tatsächlich sagte, ja, du bist ja auch nicht normal. Das heißt, für meine Mutter war es wirklich normal, wenn schlechtes Wetter ist, hat man schlechte Laune. Für mich war es aber schon damals nicht normal. Weil mich hat Wetter noch nie interessiert, wenn es um meine Laune ging. Und so kann man mit Leuten ganz unterschiedliche Lebenssituationen durchgehen und fragen, was würde eigentlich passieren, wenn du es einfach nur als Tatsache nimmst. Ja, also zum Beispiel, du hast dir überlegt, es wäre schön, sonntags so segeln zu gehen. Und tatsächlich die ganze Woche wehte ein guter Wind. Aber ausgerechnet am Sonntag, wenn du segeln willst, flaut. Jetzt kannst du natürlich sauer sein. Und sagen, ja gut, heute weht kein Wind, daraus folgt, heute kann ich nicht segeln. Und das ist es. Und ob ich mich jetzt ärgere oder nicht, das ändert an der Tatsache, dass es jetzt eben windstill ist, überhaupt nichts. Aber es ändert natürlich sehr viel an den inneren Zustand. Und ich kann jetzt natürlich sagen, ich könnte dieser Windstille vielleicht auch irgendwas Positives abgewinnen. Ja, vielleicht, aber nicht, wenn man Segler ist. Aber was ist, was man immer machen kann, ist, dass man diese Tatsache deframed, dass man überhaupt keine Bedeutung gibt. Man nimmt einfach zur Kenntnis, heute ist Flaute, fertig.
Ja, das sagst du jetzt so. Meine Erfahrung ist, dass auch das durchaus nicht immer so ganz leicht ist, wenn ich mir doch so gewünscht habe, dass ich segeln kann.
Ja, absolut. Ich bin hundertprozentig bei dir. Niemand behauptet, dass das leicht ist. Also Deframing ist in einem gewissen Sinne viel schwerer als Reframing. Mhm. Aber viel radikaler.
Ja.
Und wenn Deframing, sag mal, ich würde von mir behaupten, dass es ganz wenig Dinge gibt, wo es mir extrem schwer fällt, die zu deframen. Und das hat aber eine Konsequenz, nämlich, dass ich sehr selten unglücklich bin oder mich über Dinge unnötig aufrege.
Und wenn mir das jetzt nicht so leicht fällt, hast du einen Weg für mich, wie ich dahin komme, dass ich leichter deframen kann?
Natürlich. Das erste wäre, also meine erste Frage wäre, wenn du daran denkst, etwas zu deframen, was fällt dir als erster Einwand ein? Weiß ich, dann bin ich nicht mehr lebendig oder irgendwas. Und dieser Einwand ist ein limitierender Glaubenssatz. Und mit dem musst du arbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass dein Gehirn physiologisch nicht in der Lage wäre, also einen deframten Zugang zur Realität zu entwickeln, sondern es sind im Regelfall Glaubenssätze über uns selbst und über die Welt, die uns dazu nötigen, dass wir allem und jedem eine Bedeutung geben. Und da muss man mit diesen limitierenden Glaubenssätzen haben.
Das klingt nachvollziehbar.
Gut.
Gut. Jetzt haben wir gesprochen über Pacing und die Kraft des Hier und Jetzt und des Selbst, über Reframing bzw. Deframing. Wie viele Kapitel hat denn überhaupt das Buch?
Also meine Idee ist, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber dass ich alle wesentlichen Konzepte, also Pacing, Leading, Rapport, Ankern, Kalibrieren, Reframing, Augenzugang, alles Mögliche durchgehe und mir dann die Frage stelle, was könnte ich hier von dieser neuen Perspektive aus beitragen? Aber ich habe noch längst nicht alle Konzepte sozusagen so weit ausgearbeitet, dass ich jetzt über jedes dieser Konzepte und seine mögliche Erweiterung was sagen könnte.
Mhm. Das heißt, das ist noch in Arbeit, das Ganze.
Progress, ja.
Ja, okay. Ja, schön. Klaus, dann lass uns doch an dieser Stelle nochmal schauen, gibt es jetzt noch was Wichtiges, was du an dieser Stelle noch mit den Zuhörern teilen möchtest?
Ja, wenn ich Am Anfang vom Practitioner frage ich die Leute immer, was führt dich hierher? Und es gibt zwei Standardantworten. Die erste ist, ich will meine Kommunikation verbessern, namentlich im beruflichen Kontext, mit Mitarbeitern, Kunden und so weiter. Und die zweite ist, ich will mich persönlich weiterentwickeln. Und ich glaube, das sind nicht nur bei mir, sondern bei vielen, vielen anderen Trainern auch die beiden Hauptmotivatoren, die Leute dazu veranlassen, einen NLP-Kurs zu besuchen. Und der Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung, oder wenn man auf die persönliche Weiterentwicklung fokussiert, dann könnte man sagen, das heißt auf der einen Seite Limitationen, negative Programmierung, die man im Laufe seines Lebens sich eingefangen hat, wieder loszuwerden. Und das heißt auf der zweiten Ebene sowas wie eine attraktive, realistische Zukunftsperspektive selbst zu entwickeln. Aber es heißt eben auch sozusagen erfüllte Beziehungen zu anderen Menschen zu führen, sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaften und so weiter. Und da ist meine Erfahrung, kann man mit NLP viel bewirken, aber namentlich, wenn es um die heftigen Verstrickungen, in die wir häufig in Liebesbeziehungen erleben, geht, kommt man ohne Klärung der systemischen Verstrickung aus der Herkunftsfamilie nicht viel weiter. Und das heißt, man muss zu einer anderen Methode wechseln, nämlich Familienaufstellen. Und der nächste Aspekt von persönlicher Weiterentwicklung wäre eben diesen Prozess der Desidentifikation. Und da haben wir viel zu tun.
Klaus, vielen herzlichen Dank. Ich fand es hochspannend.
Danke dir.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.